Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam den Bibeltext lesen für die heutige Predigt. Der steht im 1. Petrusbrief, das erste Kapitel, die Verse 1 bis 5. Diesen Brief schreibt Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien in der Zerstreuung leben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe gerade festgestellt, dass das absolute Worst-Case-Szenario eingetreten ist, von dem ich schon viele Albträume hatte. Ich habe nämlich meine Predigt zu Hause vergessen. Das ist kein Scherz. Das ist wirklich so. Ich hatte das schon oft geträumt, dass das passieren würde. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Ich habe es nochmal ausgedruckt, nochmal durchgegangen und zu Hause liegen lassen. Das heißt, das wird heute ein bisschen eine improvisiertere Predigt, aber das kann ja auch mal ganz interessant werden. Ich schaue mal, wie viele von den Punkten mir noch einfallen. Ich habe zum Glück heute Morgen schon im Morgengottesdienst gepredigt. Von daher, vielleicht kriege ich es einigermaßen zusammen. Aber seid großzügig mit mir heute. Ja, wenn es alles keinen Sinn macht, dann tut mir es wirklich leid. Ich bete mal zum Beginn dieser Predigt. Himmlischer Vater, ja, vielen Dank für diesen Abend und dass wir gerade diesen Text gelesen haben und dass da so viel drinsteckt, was wir auch für uns gebrauchen können, für unseren Stadtalltag gebrauchen können. Und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst, mich an die Punkte zu erinnern und dass du ja, diese Worte und diese Zeit gebrauchst, um tatsächlich zu uns zu sprechen. Amen. Ja, wir sind letzte Woche in eine neue Predigtserie eingestiegen, eine Predigtserie, die uns auch in unser Jahresthema einführen sollte. Wir haben im Projekt Kirche so die Tradition, immer so ein Jahresthema über ein Jahr zu setzen. Und als Jahresthema haben wir uns dieses Jahr drüber gesetzt, Glauben in der Stadt. Glauben in der Stadt. Ja, Stadt und Glaube, Glaube und Stadt, das sind so zwei Themen, die uns, glaube ich, alle immer wieder auf verschiedene Art und Weise beschäftigen. Und wir wollen uns in dem Jahr so die Frage stellen, okay, das sind ja auch zwei gegensätzliche Themen vielleicht so ein bisschen, wie kriegen wir denn die denn zusammen? Ja, also wo brauchen die sich gegenseitig, wo passen die zusammen? Das ist so die Frage, der wir immer wieder nachgehen wollen. Und dazu sind wir jetzt letzte Woche mal eingestiegen, um uns einfach mal so ein bisschen warm zu machen mit diesem Thema und haben angefangen, uns so ein paar Zeilen aus dem 1. Petrusbrief durchzulesen. Das Petrusbrief ist geschrieben von Petrus, dem wahrscheinlich bekanntesten Jünger von Jesus. Und er geht in diesen Texten eben auch so ein bisschen genau auf diese Frage ein. Wie kann man als Christin und Christ in einem Kontext leben, in einer Stadt vielleicht auch leben, wo Glauben vielleicht gar nicht so angesagt ist? Und wir haben uns dazu letzte Woche dann schon mal so einen Aspekt angeschaut. Wir haben so einen ersten Punkt aufgemacht, den seht ihr auch hier nochmal quasi. Das war in Vers 1. Wo die Leute, an die er schreibt, anspricht und sagt, ihr seid Fremde. Ja, ihr seid Fremde. Und wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut und gesehen, er meint damit eigentlich etwas, was man im Deutschen sagen würde, wir sind Staatsangehörige eines anderen Staates mit dauerhaftem Visum. Ja, das heißt, wir sind eigentlich Menschen, die von woanders kommen sozusagen, die eigentlich ein anderes Zuhause haben, aber die jetzt trotzdem hier permanent wohnen, die jetzt hier trotzdem ihren Lebenssitz haben. Also wie das auch einige Geflüchtete haben, wie das auch einige unter uns haben, so spricht er die Menschen an. Und ich will heute eigentlich genau diesen Gedanken jetzt mal ein bisschen weiterziehen, weil ich glaube, das macht Petrus auch. Ja, er sagt zunächst mal, Leute, ihr seid in dieser Welt, ihr seid dann nicht zu Hause und ihr seid aber doch zu Hause. Ja. Und er packt das jetzt ein bisschen weiter aus und sagt, und dass das so ist, ja, dass diese Welt und auch diese Stadt jetzt gar nicht immer euer Zuhause ist, das ist eigentlich was Gutes. Das ist ein Vorteil für euch, das ist kein Nachteil. Und zwar, weil eigentlich genau dieser Fakt, dass wir nochmal ein anderes Zuhause haben, ja, Das ist eigentlich was, was uns unglaublich gut tun kann, was uns unglaublich viel Kraft geben kann, eben auch für unseren Stadtalltag. Und genau darüber will ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken heute Abend. Und zwar unter drei Überschriften. Zunächst mal unsere Sehnsucht nach einem anderen Zuhause. Dann unsere die Vorstellung hier im Text von diesem anderen Zuhause. Und schließlich, was dieses andere Zuhause auch für eine Kraft haben kann für unser jetziges Zuhause sozusagen. Die Sehnsucht, die Vorstellung und die Kraft. Zunächst mal die Sehnsucht. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Satz hört, wir sind hier nicht so ganz zu Hause. Mir geht es jedenfalls so, dass ich so intellektuell erstmal ganz viele Fragen habe. Ja, also was soll das heißen? Was meint er damit? Emotional, finde ich, kann ich aber eigentlich sofort was damit anfangen. Ich spüre eigentlich sofort ganz intuitiv, was Petrus damit sagen will. Und zwar hängt das ganz einfach an dem Begriff Zuhause. Ja, was ist denn ein Zuhause? Naja, Shannon und ich waren über Silvester, meine Frau und ich waren über Silvester im Elsass, haben uns da so eine kleine Ferienhütte angemietet und wir sind in diese Hütte reingekommen und haben die Tür aufgemacht und direkt uns eigentlich sehr, sehr heimelig gefühlt dort. Ja, sehr kleine, schön gemachte Hütte. Es gab irgendwie so einen Kamin dort. Es war irgendwie alles total nett eingerichtet. Wir haben uns erstmal super wohl gefühlt. Aber nach so ein, zwei Stunden habe ich schon gemerkt, na ja, also mein Zuhause ist das jetzt hier nicht. Weil es fehlt zum Beispiel meine Whisky-Sammlung. Ja, also meine Whisky-Sammlung ist ganz entscheidend dafür, dass ich mich wirklich zu Hause fühle. Das ist mein Whisky und damit ich wirklich so ein Zuhausegefühl habe, brauche ich meinen Whisky. Oder wir haben dann angefangen zu kochen und natürlich fehlen die ganzen besonderen Kräuter und Gewürze, die wir in unserer Küche haben und die das Essen erst wirklich lecker für uns machen. Ja, auch das fehlt irgendwie. Und man fängt dann so an zu kochen auch. Vielleicht kennt ihr das in Ferienwohnungen und man macht so die Schubladen auf und man findet einfach all die Sachen nicht, die man braucht irgendwie. Die haben irgendwie ganz andere Tools da in ihrer Küche rumliegen und man merkt immer so, ja, es ist irgendwie nicht mein Zuhause. Ja, es ist schön, es ist nett, ich freue mich auch, aber es ist nicht so ganz mein Zuhause. Und es wird ja dann immer noch mal krasser, wenn man dann wieder nach Hause kommt. Bei mir ist das dann immer das Bett. Ja, dann weiß ich, ich bin wieder zu Hause, wenn ich in meinem Bett liege. Das ist nicht zu hart, nicht zu weich, es ist einfach perfekt. Ja. Das heißt, das ist, was wir unter Zuhause verstehen. So ein Platz, der einfach wirklich zu uns passt. Wo es alles so eingerichtet ist, damit es für uns richtig ist. Bei uns, bei Shannon und mir, die beide relativ kleine Menschen sind, sind die Schränke nicht zu hoch angesetzt in der Wohnung. Ja? Die sind genau für uns passend, damit wir da rankommen können. Es passt für uns. Das ist unser Zuhause. Da ist das Leben gut. Da ist es einfach schön. Da ist es gemütlich. Da sind meine Sehnsüchte erfüllt. Das heißt, wenn Petrus jetzt hier schreibt, wir sind hier nicht zu Hause, dann wussten zumindest die Leute, die diesen Brief als erste Adressaten gelesen haben, sofort, was er meint. Weil die hatten ein sehr hartes Leben. Ja, die werden wir nächste Woche ausführlicher drauf kommen. Die wurden teilweise wegen ihres Glaubens verfolgt. Die mussten ihr Leben fürchten. Da war Tod ständig präsent. Da war Flucht ständig präsent. Das war überhaupt nicht kein Zuhausegefühl hier in dieser Welt. Die wussten sofort, was er meint. Aber ich glaube, wir wissen es auch, oder nicht? Also geht uns das nicht allen so, dass wir irgendwann mal angefangen haben mit diesem Leben, ja, wir sind so gestartet und als wir noch 15 waren, da waren wir noch jung und idealistisch und haben gesagt, naja, diese Welt, die wird mein Zuhause. Vielleicht jetzt noch nicht, ja, ich bin noch in der Vorbereitung, aber wenn ich erstmal die Traumfrau gefunden habe und wenn ich erstmal einen tollen Job habe und wenn ich erstmal dieses geile Auto fahren darf, dann bin ich hier wirklich angekommen. Dann bin ich hier wirklich zu Hause, dann fühle ich mich hier einfach wohl. Aber dann entfaltet sich das Leben so nach und man kriegt vielleicht auch ein paar von Dingen, von den Sachen, die man sich erträumt hat. Aber man merkt immer wieder, naja, also so ganz zu Hause bin ich deswegen jetzt trotzdem nicht. Es gibt einen Text, der das ganz schön auf den Punkt bringt. Das ist ein Text von Eberhard Schlink aus dem Buch Das Wochenende. Ihr findet den auch vorne im Programmheft. Und er beschreibt das hier nochmal ganz schön, indem er schreibt, Die Geschichte dazu hinter dem Buch ist einfach, dass ihr den Kontext versteht, ist, es geht um einen RAF-Terroristen, also einen Menschen, der mit der RAF unterwegs war, dann 20 Jahre im Knast saß und jetzt quasi begnadigt wurde, wieder rauskommt und jetzt ein Wochenende mit seinen ehemaligen Weggenossen verbringt im Brandenburger Land irgendwo das Wochenende, das sie zusammen verbringen, ist im Wesentlichen, wo die sich unterhalten, eben über diese verschiedenen Weltsichten. Und es heißt dann dort an einer Stelle: Ich bin der Älteste in der Runde und auch ich kenne keinen, der in seinem Leben seine Träume verwirklicht hat. Nicht, dass das Leben deshalb nichts taugen würde. Die Frau kann lieb sein, obwohl sie nicht die große Leidenschaft ist. Das Haus schön, obwohl es nicht unter Bäumen steht. Der Beruf respektabel und einträglich, obwohl er nicht die Welt verändert. Alles kann taugen und doch nicht so sein, wie es mal geträumt war. Kein Grund zur Enttäuschung und keiner, etwas zu erzwingen. Kein Grund zur Enttäuschung? Marco machte eine höhnische Grimasse. Wollt ihr euch alles schön lügen? Nein, sagte sie, kein Grund zur Enttäuschung. Wir leben im Exil. Was wir waren und bleiben wollten und vielleicht auch zu bewerten bestimmt waren, verlieren wir. Dafür finden wir etwas anderes. Selbst wenn wir denken, wir würden finden, was wir gesucht haben, ist es in Wahrheit etwas anderes. Wenn du es als Grund zur Enttäuschung findest, verstehe ich das. Aber so ist es nun mal. Es sei denn, vielleicht macht das den Terroristen aus. Er kann nicht aushalten, dass er im Exil lebt. Er will seinen Traum von Heimat herbeibomben. Ich finde, das trifft unser Lebensgefühl doch ganz gut, oder nicht? Dass man immer wieder Dinge anvisiert und doch immer wieder auch enttäuscht wird. Dass man sich letztendlich dann doch nicht so ganz zu Hause fühlt auf dieser Welt. Und das ist ja nur, wenn es uns gut geht. Ja. Was, wenn es uns erstmal schlecht geht? Wenn Krankheit einschlägt, wenn Schicksalsschläge eintreffen und so weiter. Das heißt, wenn Petrus hier schreibt, wir sind hier nicht zu Hause, ich glaube, dann wissen wir, was er meint. Oder man könnte das Ganze auch umdrehen und sagen, naja, wenn wir glauben, dass das hier das Zuhause ist, ja, dass das das Einzige ist, was es gibt und sonst gibt es nichts, dann ist doch die Frage, warum sind wir eigentlich ständig unzufrieden? Warum sind wir ständig unglücklich? Ja, also wenn jetzt wirklich jetzt stimmt, dass es nur diese Welt gibt, keinen Gott, keinen was auch immer, das heißt ja, dass nach der Evolution sozusagen sich die Menschheit völlig angepasst haben müsste an dieses Leben hier, an diese Welt. Das ist das Prinzip der Evolution, ja, Anpassung an den Kontext. Warum kommen wir dann immer noch nicht klar mit dem Tod, mit Krankheiten, Sachen, die eigentlich völlig normal sein müssten für uns? Warum haben wir da immer noch so eine Sehnsucht? Warum hoffen wir da und träumen wir da noch immer noch mal von was mehr? Petrus würde sagen, ja, es ist eben nicht das Zuhause. Wir haben eine Sehnsucht nach dem eigentlichen Zuhause. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt. Denn die Frage ist dann natürlich, naja, was ist denn dann das Zuhause, das Eigentliche? Und man könnte an der Stelle jetzt mal ganz platt formulieren, naja, das ist halt der Himmel. Ja, also das steht ja hier auch so im Text irgendwie, es geht um den Tag der Rettung und dann wird uns Gott ein Erbe im Himmel geben und so weiter, wobei man ja auch gleich sagen muss, der Himmel, naja, das ist auch ziemlich unkonkret. Also ich habe diese Woche eine Freundin gefragt, ob sie denn an den Himmel glaubt und dann hat sie zu mir gesagt, ja, wie auch immer der halt aussieht. Ja, also das ist ja so ein bisschen unser Problem, keiner weiß so ganz wie und was. Und deswegen fand ich es aber dann ganz interessant, dass Petrus hier doch eigentlich zwei Aspekte aufmacht, wie dieser Himmel aussieht, dieses eigentliche Zuhause, was dieses eigentliche Zuhause dann ausmachen wird. Und das will ich ganz kurz mit euch anschauen. Ein Aspekt, den ich nur ganz kurz aufgreifen will, den finden wir hier in Vers 5. Da schreibt Petrus nämlich, Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ja, das ist so eine Beschreibung. Er sagt, das Heil in seinem ganzen Umfang, das volle Heil, könnte man auch sagen. Und ich fand das einfach so einen schönen Begriff, ja. Das Heil, heil werden, gesund werden. Das ist so eine Vision, die er hat für diese neue Welt sozusagen. Dass da Sachen gesund werden. Dass da Sachen, die gebrochen sind, die zerbrochen sind im Moment, dass die wieder gesund werden. Beziehungen heilen, körperliche Leiden heilen und so weiter. Das ist so ein Aspekt. Und da könnte man jetzt noch viel mehr irgendwie darüber nachdenken. Ich will aber gerne eigentlich gleich gerne auf den großen Aspekt gehen, den er hier anführt. Und zwar ist eigentlich so seine große Vision von nach Hause kommen, ist dann eigentlich die Begegnung mit Gott, die dann stattfindet. Ja, das finden wir hier auch in Vers 4. Spricht er davon, dass Gott uns ein Erbe geben wird. Ja, also das ist schon mal so eine Begegnung mit Gott und ein Erbe kriegt nur jemand, der Familie ist. Ja, das heißt, da geht es eigentlich schon mal um ganz viel um Nähe auch, könnte man sagen. Und das kommt dann aber eigentlich nochmal noch stärker im nächsten Abschnitt, den wir nächste Woche anschauen werden, wo dann so ganz stark nochmal diese These aufgemacht wird. Also Petrus sagt zu den Leuten, also ihr leidet gerade ganz viel, das ist mir bewusst, ja, ihr leidet auch für euren Glauben, aber es kommt der Moment, wo Jesus Christus offenbart wird, ja, wo wir ihn wieder sehen können. Und dann sagt er zu ihnen, und er wird euch Ruhm und Ehre geben, ja, für das, was ihr gerade erleiden müsst. Das heißt, auch da ist so diese Begegnung mit Gott ganz zentral. Und das ist jetzt eben für ihn das eigentliche Zuhause. Und was er damit meint, ist etwas, was C.S. Lewis einmal perfekt auf den Punkt gebracht hat. Und ich habe das schon mal hier erzählt, deswegen kennt ihr es vielleicht auch, aber ich finde, es passt so gut, man muss es hier einfach nochmal anbringen. Und zwar gibt es bei C.S. Lewis eine Stelle in einem seiner Bücher, da sagt er, was wir als Menschen unbedingt brauchen, was wir unbedingt, wonach wir uns sehen, ist Bestätigung. Ja, wir sehen uns alle unfassbar stark nach Bestätigung. Dass wir hören und wissen, du bist gut, du bist toll, du bist geliebt. Und jetzt sagt er, es gibt verschiedene Art und Weisen, jetzt an diese Bestätigung ranzukommen. Also eine Variante wäre zum Beispiel, dass man sie sich selbst gibt. Ja, ich kann mich vor den Spiegel setzen, mir nochmal in die Augen schauen und sagen, Alex, du bist toll. Ja, du bist toll, du bist gut, du siehst gut aus heute, es ist total schön, was du machst, ist super, ja, du bist toll. Und C.S. Lewis sagt, das ist schon mal was wert. Ja, das ist nicht Schlechtes, das ist nicht negativ, da kann man schon mal ein bisschen Bestätigung rausziehen, indem man sich selber sagt, du bist toll. Es gibt jetzt natürlich aber einen zweiten Weg, ja, der viel besser ist als der. Das ist, wenn jemand anders zu mir kommt und sagt, Alex, du bist toll. Ja, du bist toll, Alex, du bist toll. Das ist schon mal viel besser, sagt C.S. Lewis. Ja, weil dann ist das von außen, das ist schon mal 1000 Mal mehr wert, viel besser. Es gibt aber noch eine Variante, eine, die noch besser ist, sagt er. Und zwar ist das, wenn man jetzt Menschen zuhört, wie sie sich miteinander unterhalten, und dann sagt der eine zum anderen, du, der Alex, der ist toll. Ja, der Alex ist ein richtig toller. Also den mag ich total gerne, ist ein wirklich guter, wirklich toll. Ja. C.S. Lewis sagt, das ist noch besser, weil jetzt weiß man, dass die Leute nicht nur geschleimt haben, sondern man weiß jetzt, jemand denkt also tatsächlich, ich bin toll. Der Punkt ist jetzt aber, dass er sagt, das alles, ja, sich selbst von anderen, andere mit anderen, das alles ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir eines Tages spüren und erleben werden. Wenn Gott, die schönste und wunderbarste Person des Universums, wenn diese Person uns in die Augen schaut und wir so seinen ganzen Stolz sehen und er uns anschauen wird und sagen, ich habe dich geschaffen, ich habe dich geliebt, ich habe dich getragen, du bist toll, du bist mein geliebtes Kind, ja, du bist großartig. Er sagt, das schlägt alles. In diesem Moment, sagt C.S. Lewis, werden wir endlich angekommen sein. Es ist der Moment, auf den wir eigentlich schon die ganze Zeit hinzuwarten, ja, auf den wir kaum erwarten können, nachdem wir uns immer wieder sehen. Er sagt, das ist der Moment, wo so viele Knoten, die in unserem Herzen im Moment noch so drin sind und die wir auch nicht rauskriegen, wo diese Knoten auf einmal gelöst werden, weil wir wirklich von tiefstem Herzen wissen, wie geliebt wir sind, wie wertvoll wir für Gott sind, wie sehr er sich eigentlich um uns sorgt, wie großartig wir für ihn sind. Und genau das, sagt Petrus jetzt eben, ist unser eigentliches Zuhause. Dieser Moment, in dem wir das nicht mehr nur glauben müssen und in irgendwelchen alten Texten lesen, sondern wo wir es wirklich spüren, erleben, sehen, diesen Stolz, den Gott für uns hat. Das ist Zuhause. Und er sagt, das kommt. Das ist eure Zukunft. Darauf könnt ihr hoffen, darauf könnt ihr warten. Und das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt, die Kraft dieses anderen Zuhauses. Weil das ist ja dann eigentlich jetzt der Punkt dieses Textes. Ja, wenn man einfach mal nur die Logik des Textes anschaut, dann sagt Petrus eigentlich, das zu haben, diese Hoffnung zu haben, dass da noch ein anderes Zuhause auf euch wartet, das wirklich dann die Erfüllung eurer Sehnsüchte ist. Das zu haben, sagt er, das gibt euch eine Hoffnung für heute, die euer Leben komplett umkrempelt, die euer Leben neu macht. Ja, es ist ja eine ganz starke Formulierung hier. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber in Vers 3 und 4 sagt er, das ist neues Leben. Ja, diese Hoffnung zu haben, das ist schon heute irgendwie so eine Art neues Leben. Und ich glaube, damit meint er Folgendes. Lass uns mal nochmal ganz kurz zurückgehen zu meinem ersten Punkt. Ja, mein erster Punkt war, dieses Leben ist oft unbefriedigend. Wir haben immer irgendwelche Sehnsüchte und dann suchen, greifen wir nach was, von dem wir hoffen, dass uns das die Sehnsüchte erfüllt. Und dann ist das aber enttäuschend und dann so. Jetzt ist das, wenn wir mal sagen, es gibt keinen Himmel, ja, dann ist das genau diese Dynamik ein riesiges Problem, oder nicht? Denn jetzt müssen wir irgendwie mit diesen Sehnsüchten umgehen. Was machen wir denn mit denen? Was machen wir damit, dass wir ständig enttäuscht sind? Und ich finde, es gibt dann so verschiedene Möglichkeiten, ja, die wir so machen, bei denen ich mich auch ertappe. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass wir uns gesagt haben, naja, wenn ich erstmal eine Frau gefunden habe oder einen Mann gefunden habe und einen geilen Job habe, ja, dann bin ich glücklich. Dann komme ich da aber an und merke, ich bin gar nicht glücklich. Also sage ich mir, naja, gut, das kommt schon noch, das wird schon noch alles gut. Ich brauche einfach eine andere Frau oder ich brauche einen anderen Job. Ja. Und man macht immer wieder so weiter, man sucht sich was Neues, von dem man sich erhofft, dass man jetzt glücklich wird mit diesem Ding oder mit dieser Person und greift immer einfach so nach dem Nächsten. Das ist aber natürlich keine gute Option. Ja, weil wenn man so macht, sich mal die Weltliteratur anschaut, dann sagen dir alle großen Denker und Denkerinnen, ja, also das wird immer nur größer, die Enttäuschung, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Und außerdem ist es super lieblos. Ja. Ich nehme mir einfach die nächste Person, die ich jetzt brauche, damit ich irgendwie Erfüllung finde. Das ist total assi. Das ist also eine Option, die ist schlecht. Die zweite Option ist, dass wir irgendwann frustriert werden. Ja. Dass wir irgendwann sagen, naja, also meine Jugendliebe, ja, wenn wir zusammengeblieben wären, dann wäre ich glücklich gewesen. Dann wäre das ein tolles Leben gewesen. Aber die musste mich ja verlassen. Und jetzt ist halt mein Leben einfach bescheuert, aber naja, die ist halt schuld. Ja. Das heißt, wir werden irgendwann bitter, sozusagen. Wir gehen immer noch diesen vergangenen Möglichkeiten nach und hängen uns daran, weil ja, da wäre das Glück gewesen, ich habe es halt nicht gekriegt. Ist auch keine gute Möglichkeit, oder? Ich meine, wer will bitter leben? Eine dritte Möglichkeit wäre dann noch, dass man irgendwann sagt, naja, das war eher das Blödsinn, ja, sich das von Frauen, Männern, Autos zu erwarten. Also man sollte eigentlich sich einfach nur ein guter Mensch sein oder vielleicht religiös werden. Man sollte glauben an Gott. Ja, da ist vielleicht Erfüllung im spirituellen Bereich oder im Weltverbesserungsbereich. Und so wird man dann ganz aktiv, ja, geht viel in die Kirche, betet, was auch immer, verändert die Welt. Aber aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, das macht jetzt auch nicht glücklich. Ja, also ich bin Pastor, ich versuche beruflich tätig zu glauben und es ist trotzdem nicht immer erfüllend. Auch das ist irgendwie oft leer. Ist also auch jetzt nicht die beste Option. Und dann gibt es noch die letzte Option, dass man sich selbst irgendwann sagt, also was für ein Idiot war ich zu glauben, dass dieses Leben geil sein könnte. Ja, das Leben ist völlig sinnlos, es ist völlig leer. Man endet so ein bisschen wie Matthew McConaughey in True Detective, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, trinkt einfach, ist Ende 50, trinkt nur noch Bier und sagt allen Leuten, wie sinnlos doch alles ist, was sie machen. Ja, so kann man natürlich auch enden, völlig zynisch auf der Couch. Das heißt, das sind alles eigentlich ziemlich schlechte Optionen, oder nicht? Was machen wir mit unseren Sehnsüchten? Was machen wir mit diesem Gefühl, dass wir hier irgendwie nicht zu Hause sind, aber doch verzweifelt zu Hause sein wollen? Genau deshalb finde ich diese Perspektive von Petrus so spannend. Weil er quasi sagt, das ist hier euer Zuhause, aber es ist auch nicht euer Zuhause. Das heißt, diese Welt, die kann geben bis zum gewissen Punkt. Und es ist total gut, das zu genießen und das auch auszuleben und sich an diesem Leben zu freuen. Aber es wird nie so ganz erfüllen. Diese letzten Sehnsüchte, die wir haben, die werden wir hier nicht erfüllt kriegen. Das ist total realistisch. Er sagt, das Leben ist manchmal völlig bescheuert. Es tut weh. Man ist einsam. Es ist leer. Aber das muss uns jetzt eben nicht verzweifeln lassen. Und das muss uns auch nicht dazu bringen, jetzt allen Sehnsüchten verzweifelt nachzujagen. Weil wir wissen, dass das Beste eigentlich noch kommt. Das heißt, wir können ein bisschen entspannt sein. Es muss nicht immer erfüllend sein gerade. Es muss nicht immer alles toll sein. Es darf auch mal leer sein. Es darf auch mal anstrengend sein. Das Beste kommt noch. Und ich habe mich dann gefragt, ist das nicht eigentlich genau was, was wir immer wieder brauchen, genau für unseren Stadtalltag? Oder sagen wir mal, wie viel von unserer ungesunden Lebensweise, von unserer Hektik, von unserem Stress, den wir uns ständig machen, von unserem Greifen nach allem Möglichen, wie viel ist eigentlich nicht genau das, dass wir Sehnsüchte haben, die wir verzweifelt versuchen, erfüllt zu kriegen und deswegen uns ständig irgendwo verrennen? Wie oft überarbeiten wir uns? weil wir uns davon irgendwas versprechen, irgendeine tiefere Sehnsucht, uns kommt nichts bei raus. Wie oft hängen wir an einer Person, in die wir uns verliebt haben und die uns nicht zurücklieben wollte, und wir hängen immer noch danach, 20 Jahre später, weil das wäre es gewesen, das hätte die Person nie füllen können, aber wir denken es irgendwie. Ich will mal ein bisschen provokant tatsächlich die Frage sehr direkt formulieren: Woran hängst du, was läufst du gerade vielleicht nach? Und da steckt eigentlich eine Sehnsucht dahinter, die diese Person oder dieses Ding eigentlich nicht erfüllen kann, aber du hast dich daran völlig festgebissen. Was ist das? Gibt es sowas? Ich finde das hier so völlig befreiend. Weil Petrus sagt, wir können das loslassen. Die letzten Sehnsüchte werden nicht erfüllt, aber die werden irgendwann erfüllt. Und wir können sozusagen, wir sind auf einer Reise. Da ist es nicht immer zu Hause. Manchmal schon, manchmal nicht. Und das bringt mich zum ganz kurzen letzten Gedanken, weil ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch in unserem Glauben so. Ja, ich glaube, genau das, was Petrus hier sagt, das lässt sich auch auf unseren Glauben übertragen. Auch in unserem Glauben sind wir eben auf der Reise. Auch in unserem Glauben sind wir eben nicht angekommen. Ja. Und klar stehen diese großen Aussagen im Raum, Gott liebt uns und er sorgt für uns und er sieht uns. Aber ehrlich gesagt, sagt Petrus, wir sind auch da nicht angekommen. Ja. Das heißt, auch unser Glauben wird oft leer sein. Unser Glauben wird auch oft Fragen haben, wird voller Zweifel sein. Aber das ist okay. Das Eigentliche kommt noch. Wir werden es eines Tages erleben. Ich hoffe, dass euch das Hoffnung gibt, Hoffnung macht, und wir das so mitnehmen können in die neue Woche. Amen.